Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff. Herzlich willkommen zur 7. Episode Halbzeit 2 von Hau weg das Leder.
Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu meiner Linken der Regel Fuchs Mario und ich bin der Jan, der die dummen Fragen stellt. Für euch haben wir eine zweite Halbzeit vorbereitet heute und die ist aufgeteilt in zwei Themen, die wir heute besprechen, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Das ist auch gar nicht schlimm. Zuerst werden wir sprechen über ein alternatives Spielsystem, nämlich über den Death Bowl. Das ist das letzte alternative Spielsystem in einer Reihe von alternativen Spielsystemen, die wir besprochen haben. Dann sind wir mehr oder weniger durch die Sache und dann werden wir über den Infamous Coaching Stuff sprechen, denn da sind einige recht fordernde Charaktere dabei, die wir euch nicht vorenthalten wollen, denn sie haben teilweise einen sehr großen und teilweise einen quasi verschwindend geringen Einfluss aufs Spiel bzw. können ihn haben.
Also wir sprechen dabei über die Infamous Coaching Staff aus der Death Zone.
Genau. Das hätte ich vielleicht dazu noch erwähnen sollen. Also, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und es geht direkt los und zwar mit dem Death Bowl. Ich habe mir Zeit genommen und mir das ein wenig angeguckt, was die NRF auf ihrer offiziellen Website zu diesem Thema zu sagen hat. Und bis jetzt, Mario, war es ja wirklich so, ich war im Prinzip von jedem alternativen Spielsystem echt begeistert. Ich fand, das war sehr, sehr cool. Häufig sind die Anpassungen, die Regeländerungen und Unterscheidungen ganz minimal. Und da muss ich, ob das jemand hört von denen oder nicht, der NAF oder NAF, NAF, mal ein Riesenlob aussprechen, weil ich finde, dass das so liebevoll gemacht ist. Auch die PDFs, die man sich runterladen kann, in denen die Regeländerung bzw. der Spielablauf erklärt wird, das ist so schön gemacht, irgendwie mit einer großen Sachkenntnis.
Und Liebe zum Detail.
Aber so kleinteilig geändert, dass man gar nicht wahnsinnig viel Zeit braucht, um jetzt ein komplett neues System zu erlernen. Und das alles irgendwie, das wirkt auf mich sehr rund.
Ja.
Sehr rund und sehr angenehm. Ich weiß nicht, ein anderes Beispiel vielleicht, ein Negativbeispiel in dem Fall, wenngleich auch das nur ein persönlicher Standpunkt ist, ist zum Beispiel das Killteam aus dem Warhammer-Universum. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich habe das lange gespielt und im Prinzip auch gerne. Aber auch das war so ein bisschen, da hat man Warhammer 40k-Regeln genommen und versucht, einen Skirmisher draus zu machen, aber dann an vielen Stellen doch das System deutlich komplizierter, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen gestaltet, als das meiner Meinung nach unbedingt nötig gewesen wäre und gewisse Vorgänge und Regeln dann doch recht drastisch geändert im Verhältnis zum großen Bruder. Und das ist mir immer als sehr unelegant in Erinnerung geblieben. Dass ich dachte, ah, schade, da hätte es die Möglichkeit gegeben. Das wirkte mir eben genau sehr lieblos, ein wenig. Ich möchte es nicht verdammen. Wie gesagt, ich habe es lange gespielt und auch sehr zu schätzen gelernt, eben in der Community, in der ich es gespielt habe. Aber wenn mir der direkte Vergleich jetzt hier erlaubt ist, habe ich das Gefühl, dass die alternativen Blood Bowl-Systeme eben, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Liebe zum Detail und mit ein bisschen mehr einem zwinkernden Auge, aber das Auge, das offen bleibt, eben wissend und patent irgendwie, ja, da drauf geblickt hat. Und das wollte ich ja mal festhalten, dass ich da wirklich, wirklich begeistert von bin und jedem, der das immer noch nicht gemacht hat, hier dringend empfehlen möchte, mal ganz kurz bei thenrf.net vorbeizuschauen. Da gibt es einen Reiter oben, der extra Spielsysteme, also ihr geht auf Blood Bowl und dann auf Varianten, Variants, wenn ihr auf der englischen Variante der Website seid. Und ich glaube, es gibt nur eine englische Variante.
Es gibt nur eine englische.
Spannend. Guckt ihr euch das an und da findet ihr alles, was ihr zum Thema alternative Spielsysteme wissen müsst. Nun also zu Death Bowl.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, Death Bowl ist im Prinzip das System, was, glaube ich, am größten ist, weiß ich nicht, am größten auf jeden Fall in seinem Umfang, denn hier sind sehr, sehr, sehr viele Spieler auf dem Feld. Normalerweise viele der alternativen Systeme sind ja eigentlich eine Variante des Sevens-Systems. Es gibt auch eine Death Bowl Sevens-Variante. Aber ich gehe hier jetzt mal auf die große, also den großen Bruder Elevens mit ein. Oder beziehungsweise lege da meinen Fokus drauf.
Jawohl.
Und nicht auf die Sevens-Variante. Zum allererst das Spielfeld. Das Spielfeld ist anders geformt hier als ein reguläres Blood Bowl-Spielfeld. Das ist dem geschuldet, dass nicht zwei Teams auf diesem Feld spielen, sondern vier. Das bedeutet, das Spielfeld ist im Prinzip quadratisch. Es ist ein Feld mit einer Kantenlänge von 26 Feldern, wobei jeweils in den Ecken jeweils sechs Felder lange, also 6x6 Felder lange, respektive breite Teamzonen sind, die ausgespart sind. Das heißt, das eigentliche Spielfeld ist quasi ein sehr fettes Kreuz, wenn ihr so wollt.
Also quasi, ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass ich einfach zwei Blood Bowl Pitches nehme und die übereinander lege in einem Plus.
Im Prinzip ja.
Okay,
genau. Also im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen. Und in der Mitte gibt es eben vier Felder, die auf den Beispielspielfeldern, die ihr euch auch auf der Website der NRF angucken könnt, markiert sind. Die sind wichtig, die vier zentralen Felder quasi, wo die beiden Blood Bowl-Felder, die du übereinander legst, sich treffen. Mittlerweile kann man diese Felder auch so kaufen. Ich habe da jüngst einen Beitrag gesehen auf Facebook, der von Tobi Scholz gepostet wurde, der aus Osnabrück kommt. Wer da noch nichts gesehen hat, kann doch mal ganz kurz gucken in der Blood Bowl Germany-Gruppe. Grüße geht raus an Tobi Scholz. Deine Felder sehen fantastisch aus. Der wird häufig in Zusammenhang gebracht mit dem Osnabowl, wenn ich mich recht entsinne. Allerdings werden die Death Bowl-Turniere, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem anderen Kontext angeboten. Und der hat Fotos gepostet von diesen Feldern. Wer mal sehen möchte, wie sowas aussieht, der hat da richtig coole, schöne Beispiele auf Facebook in dieser entsprechenden Gruppe gelassen.
Ja, die sehen wirklich echt grandios aus.
Ja, also kann ich sehr empfehlen. Ich arbeite mich jetzt hier mal durch und eventuell muss ich nachher nochmal einen Schritt zurück machen. Also, vier Teams stehen sich auf dem Death Bowl-Feld gegenüber. Mhm. Diese Teams werden im Prinzip nach den ganz regulären Blood Bowl-Regeln gebaut. Also, ob das 1 Million sind, 1.350.000 oder noch höherwertigere Teams, unterliegt ganz und gar der Turnierleitung oder der Leitung dieser Death Bowl-Veranstaltung. Gehen wir mal davon aus, dass es 1 Million Teams sind, unterliegt es halt genau den Regeln wie alle anderen auch. Ihr stellt einen Roster, das muss mindestens 11 Spieler, maximal 16 enthalten und darf 1 Million eben nicht überschreiten. Diese Teams werden gleichzeitig aufgestellt von allen vier Spielern. Da es keine Offense und keine Defense gibt in diesem Sinne, müssen alle Spieler ihre Teams gleichzeitig aufstellen. Ich nehme schwer an, da wird es irgendeine Möglichkeit geben, da schweigt sich das Dokument ein bisschen aus, wie genau das funktionieren soll im Detail. Also ich nehme an, entweder wirft man einen D6 und legt eine Reihenfolge fest, also der Höchste fängt an und platziert seine erste Figur, dann der Spieler im Uhrzeigersinn zu seiner Linken und so weiter und so fort und immer abwechselnd platziert jeder eine Figur oder keine Ahnung, man stellt Sichtschirme auf und jeder platziert sein Team, ohne zu sehen, wo der andere steht. Da kann man sicherlich kreativ werden, wie man das halten möchte. Auf jeden Fall ist es nicht so wie in einem regulären Blood Bowl-Spiel, dass eben ein Team aufgestellt wird und dann das andere, also erst die Defense, dann die Offense, sondern hier stellen alle Trainer gleichzeitig auf. Und zwar mit gewissen Regeln. Es müssen auch wie im regulären Blood Bowl 3 Spieler mindestens an der Line of Scrimmage stehen. Der restliche Teil des Teams darf im restlichen Feld platziert werden, allerdings nicht in den White Zones, also die abgetrennten Bereiche, die rechts und links eures Hauptfeldes liegen. Die müssen hier leer bleiben. Euer gesamtes Team muss in der Hauptzone respektive an der Line of Scrimmage platziert werden. Es gibt 2 Bälle im Spiel, die von vornherein auf dem Feld liegen. Also es gibt kein Kickoff, es gibt auch kein Kickoff-Event. Auch Wetter spielt hier keine Rolle. Und das, was früher mal Fame gewesen ist, also heute der Fanfaktor, der sich ja jetzt anders errechnet, unerheblich für dieses System, spielt auch hier keine Rolle. Mhm. Da es keine Tabelle gibt, also keine Kickoff-Tabelle, sind ja auch sämtliche Events, für die Fans eventuell relevant wären, im Prinzip weg. Mhm. Diese 2 Bälle, die es im Spiel gibt, werden eben auf den vorhin schon besagten 4 Feldern im Zentrum platziert. Und zwar zufällig, man würfelt es mit einem W4 aus, wo die Bälle hinkommen. Sie können nicht im gleichen Feld liegen, sondern müssen in verschiedenen Feldern liegen. Ich glaube, auch da ist dem Veranstalter oder dem Verantwortlichen des Death Bowl-Spiels so ein bisschen Freiheit gelassen, wie er das machen möchte. Mhm. Letztendlich ist nur wichtig, dass in jedem Feld in der Mitte ein Ball liegt. Also 2 Bälle insgesamt auf 4 Feldern zufällig verteilt. Dann geht es los. Der erste Spieler wird bestimmt, insofern er nicht schon vor der Aufstellung bestimmt wurde, und hat den ersten Zug. Darf jetzt spielen und seine Aufgabe ist die gleiche wie vorher. Er muss die Bälle aufnehmen und einen Touchdown erzielen. Diese Aufgabe haben alle Spieler. Also der erste Spieler ist dran und dann ist der links von ihm dran und dann links von ihm und dann links von ihm. Das Spiel ist aufgeteilt wie jedes reguläre Blood Bowl Spiel auch in zwei Halbzeiten a 8 Spielzüge. Mhm. Ein Spielzug endet, wenn jeder Spieler einmal dran war. Ist logisch. Da brauchen wir nicht großartig diskutieren. Jetzt kommen aber die großen Änderungen. Und zwar gibt es keine Unterbrechung in der Halbzeit. Normalerweise ist das so, wenn ein Touchdown erzielt wird, dann wechselt Offense und Defense, es wird neu aufgestellt, neu gesettet und das Spiel geht weiter. Dem ist hier nicht so. Wenn ein Touchdown erzielt wird, läuft das Spiel weiter. Die Teams stellen sich nicht neu auf. Der Ball, der zum Touchdown gebracht wurde, wird wieder zufällig auf einem der vier Felder in der Mitte platziert. Und da gelten die gleichen Regeln für den hüpfenden Ball. Also sollte er auf einem Feld platziert werden, zufällig, auf dem ein Spieler liegt, bounced er einmal so lange, bis er auf einem leeren Feld zur Ruhe kommt oder ein Spieler ihn fangen konnte, steht ein Spieler schon im Zentrum auf dem Feld, auf dem der Ball landen soll, hat er die Möglichkeit, den Ball zu fangen, wobei hier der Modifikator von minus 1 für den springenden Ball zum Tragen kommt.
Also das heißt, es gibt keine Drives, sondern nur Halbzeiten.
Genau. Die einzige Unterbrechung im Spiel ist die Halbzeit. Mhm. In der Halbzeit wird quasi das Spiel unterbrochen. Danach wird neu aufgestellt. Und hier ist auch der Zeitpunkt, wo K.O. gegangene Spieler ohne Würfelwurf automatisch aufs Spielfeld zurückkehren.
Mhm. Okay, alles klar.
Weil es ja sonst keine Möglichkeit gibt. Ja, eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar muss euer Team aus mindestens 11, maximal 16 Spielern komplett platziert werden. Das heißt, ihr dürft theoretisch, wenn euer Roster Nummer 16 Spieler umfasst, dürft ihr alle 16 Spieler aufs Feld bringen. Es gibt ja keine Reserve, da es das nicht gibt. Fällt einer deiner Spieler in der zweiten Halbzeit raus beispielsweise, hat er keine Möglichkeit mehr, wieder ins Spiel zurückzukehren. Mhm. Das ist schlicht nicht möglich. Also alles, was du in der zweiten Halbzeit verlierst, bleibt auch draußen. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für beispielsweise Secret Weapons, die hier vollkommen erlaubt sind. Das ist natürlich massiv cool, weil die bleiben nicht nur ein Drive, sondern auf jeden Fall eine ganze Halbzeit, insofern sie nicht K.O. gehen.
Ja.
Natürlich, versteht sich von selbst, werden sie aber nicht vom Feld geschickt, weil es gibt ja keinen Drive, der enden kann.
Aber das heißt ja, theoretisch wäre es ja eigentlich logisch, deinen Thrower quasi an der Line of Scrimmage stehen zu lassen, quasi da, wo die Bälle immer wieder reingeworfen werden, richtig?
Ja, da ist natürlich was dran. Über die Spieltaktik oder so habe ich jetzt noch gar nicht reden oder nachdenken wollen. Aber im Prinzip ist das natürlich absolut möglich, dass du deinen eigenen Spieler an der Line of Scrimmage stehen lässt, deinen Thrower in dem Fall, weil das sind nämlich nur zwei Felder Abstand quasi von deiner Line of Scrimmage zum Zentrum, wo der Ball zufällig platziert wird. Da wäre er recht nah dran.
Mhm.
Das stimmt. Auf die Idee werden aber die drei anderen Thrower auch kommen.
Ja, wahrscheinlich.
Von daher, ich weiß nicht, ob der da so sicher ist. Möchte ich jetzt erstmal gar kein Urteil drüber fällen quasi.
Ja, darum geht's ja nicht.
Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, der richtige Gedanke, den du da gehabt hast.
Mhm.
Der Spieler, der in der ersten Halbzeit als letztes dran war, hat automatisch den ersten Spielzug in der zweiten Halbzeit.
Und dann geht's wahrscheinlich im Kreis rum andersrum, ne?
Das steht da lustigerweise nicht, aber jetzt, wo du es sagst, erscheint mir das außerordentlich sinnvoll zu sein, dass es genau andersrum ist. Weil sonst hat quasi der Spieler, der die erste Halbzeit gestartet hat, dann in der zweiten Halbzeit den zweiten Zug. Ja. Das scheint mir nicht sehr fair zu sein. Also ist es dann vermutlich in die entgegengesetzte Richtung, damit es genau umgekehrt ist und alle die gleichen Möglichkeiten haben. Der Touchdown wird auch erzielt wie gehabt. Das heißt, der Spieler muss den Ball quasi mit seinen eigenen Händen fangen, beziehungsweise auf den Füßen mit dem Ball in den Händen in der Endzone zum Stehen kommen, um einen Touchdown zu erzielen. Danach endet der Spielzug des aktiven Spielers, also der gerade dran ist und den Touchdown gemacht hat, sofort. Außer, das ist die einzige Einschränkung, wenn der Spieler, der den Ball hat, in die Endzone läuft, auf ein Feld läuft, in dem der zweite Ball liegt und dadurch den Ball ja wegkickt, denn ein Spieler kann keine zwei Bälle tragen. Also ein Ork-Blitzer, trägt einen Ball und läuft in die Endzone, in eine der drei, denn meine eigene zählt ja offenkundig nicht, also in eine der drei Endzonen der gegnerischen Mannschaften und tritt aber in der Endzone auf das Feld, in dem der zweite Ball liegt. Dann wird erst das Bouncen des Balls abgehandelt, ehe der Touchdown dazu führt, dass mein Zug beendet ist. Denn es ist möglich, dass der bouncende Ball ja in dieser Endzone von einem meiner eigenen Spieler noch gefangen wird. In dem Fall, das ist die einzige Möglichkeit, zwei Touchdowns in einem Zug zu erledigen. Denn wenn der bouncende Ball noch von einem meiner Spieler gefangen wird und dort zur Ruhe kommt, mache ich zwei Touchdowns in einem Zug. Was logischerweise auch zwei Punkte bringt. Und beide Bälle kommen wieder in die Mitte. Also das ist der einzige Fall, in dem der Touchdown nicht sofort zum Ende des Spielzugs führt, sondern noch eine Aktion zwischengeschoben wird, nämlich das Bouncen des Balls wird hier noch abgehandelt, ehe dann der eigentliche ursprüngliche Touchdown abgehandelt wird und den Zug beendet. Das ist die einzige Ausnahme dazu. Finde ich aber durchaus interessant, auch dass die Designer es erwähnenswert hielten, das explizit zu schreiben, sagt mir, dass das vermutlich häufiger vorkommt. Aber genau das ist die Sache, was ich eingangs sagte mit Liebe zum Detail und ein wissendes, patentes Auge. Denn das sind so die typischen Kleinigkeiten, wo ich bei anderen Spielsystemen immer wieder, ich will jetzt nicht sagen in Streit geraten bin, aber zumindest in offensive Meinungsverschiedenheit, weil das nicht abgedeckt wurde, solche Sachen. Und dann muss man das ausdiskutieren und hier ist das von vornherein geklärt in einem, weiß ich nicht, zwei Seiten langen PDF, schön gestaltet. Es ist dieser Fall direkt vorhergesehen und direkt geklärt, wie damit zu verfahren ist, wie hier die Initiativ- und die Reihenfolge, muss man ja fast sagen, des Spielzugs abläuft. Das finde ich einfach sauber gedacht. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr. Es gibt einige Besonderheiten noch, die beim Death Bowl zum Tragen kommen. Zum einen steht jedem Team zwei Passenaktionen und zwei Handoff-Aktionen zur Verfügung.
Ja, weil es ja auch zwei Bälle gibt.
Exakt richtig. Allerdings darf jede Handoff und jede Passenaktion nur einmal pro Ball durchgeführt werden. Es ist nicht möglich, den einen denselben Ball zweimal zu passen. Also, du kannst nach wie vor mit einem Ball eine Handoff und eine Passenaktion machen, aber du kannst eben einen Ball nicht zweimal passen und auch keine zwei Handoffs mit einem Ball machen. Das gleiche gilt für eine Mitspieler-Werfen-Aktion. Du kannst das also kombinieren. Du kannst durchaus eine Passenaktion mit einem Ball machen und eine Mitspieler-Werfen-Aktion mit einem deiner Spieler. Du kannst sogar zwei Mitspieler-Werfen-Aktionen machen, aber eben nicht mit dem gleichen Spieler, sondern mit zwei verschiedenen Spielern. Du darfst eine Blitzaktion gegen jedes feindliche Team durchführen.
Oha!
Das heißt, du hast drei Blitzaktionen potenziell pro Runde. Das ist eine ganze Menge. Auch hier wieder der Blick aufs Detail. Es ist ganz klar geklärt, dass die Blitzenaktion gegen ein Team verwendet wird oder auch verfällt, selbst wenn der Block tatsächlich nicht durchgeführt wird. Also wenn du nur läufst, dich nicht entscheidest zu blocken, als werden also explizit keine Blockwürfel geworfen, so ist da das Wording in dem Regelwerk, gilt der Blitz gegen Team A, B, C trotzdem als verbraucht. Auch wenn du aufgrund von Animal Savagery einen Blitz ansagst, der misslingt, ist der Blitz verbraucht. Die gleichen Regeln für Turnover gelten wie immer. Ein Turnover beendet dein Zug sofort, alle noch nicht verbrauchten Aktionen verfallen hierdurch. Ist also vollkommen logisch, da hat sich nicht viel geändert. Aber auch da, dass das so explizit nochmal aufgeführt wird, sagt mir, aha, da hat sich jemand ernsthaft Gedanken gemacht. Dass das nochmal ganz klar so beschrieben wird, lässt keinen Freiraum für irgendwelche Diskussionen. Dann die Frage mit dem Unterstützen. Da musste ich ein paar Mal lesen, weil ich das in dem Regelwerk tatsächlich leider ein bisschen unnütz kompliziert beschrieben finde. Unterm Strich ist es so. Ein Spieler, der an einem Block eigentlich nicht beteiligt ist, darf andere Blocks von gegnerischen Teams unterstützen. Also angenommen, wir hätten vier Teams auf dem Feld und einer deiner Spieler blockt einen meiner Spieler in dem Versuch, ihn umzuhauen. Es gibt aber noch einen dritten, in dem Fall quasi passiven, neutralen Spieler, der auch an dem Block beteiligt ist. Dann darf der kontrollierende Spieler dieses Spielers sich entscheiden, deinen Block zu unterstützen oder auch meinen. Also für mich Partei zu ergreifen, unterstützend, oder für dich. Das darf er aber nur dann, wenn der neutrale unterstützende Spieler in keiner anderen feindlichen Tackle-Zone steht, außer in der aktuellen, in der er sich beteiligen will.
Also angenommen, ich stehe dir gegenüber, also quasi gerade, und er steht links davon. Das heißt, er ist in beiden Tackle-Zones von uns drin.
Genau.
Dann könnte er sich entscheiden, in welche Richtung er unterstützen
genau, möchte. Genau, angenommen okay. aber steht noch ein neutraler Spieler, eventuell auch vom vierten Team hinter diesem neutralen Spieler, mhm. also der noch eine weitere Tackle-Zone aufmacht, dann dürfte er sich das nicht entscheiden. Mhm. Im Prinzip, wenn man das jetzt auf eine Realismusebene heben will, er kann sich nur entscheiden, wenn er sonst nichts zu tun hat.
Ja, okay, alles klar.
Genau. Und da sagt auch das Regelwerk ganz explizit, du darfst während deines Spielzuges so viel verhandeln, intrigieren und manipulieren, wie du willst.
Goblin-Taktiken.
Also wirklich versuchen, in deine Blocks andere Spieler irgendwie diplomatisch mit reinzuziehen. Nach dem Motto, oh, wenn du mich unterstützt, bin ich bereit, diesen Touchdown zuzulassen. Das ist alles erlaubt. Die NAF empfiehlt trotzdem ein Spielzug-Zeitlimit einzuhalten von 3 Minuten und ich glaube 50 Sekunden, sagten sie. Das fand ich irgendwie sehr krumm, aber so ist es irgendwie. 3 Minuten 50 Sekunden pro Spielzug, pro Spieler, damit das Spiel eben insgesamt 3,5 Stunden nicht überschreitet. Denn das ist wohl das, was da eine realistische Spiellänge ist.
Ja, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ein normales Spiel zwischen 2 Spielern a 16 Spielzügen dauert ja 2 bis 2,5 Stunden. Mhm. Wenn ich jetzt denke, es sind 4 Leute und jeder überlegt für 16 Figuren sogar durch, da komme ich ja bestimmt auf 5 Minuten pro Boy.
Deswegen ist halt hier, den Druck hochzuhalten, sagt die NAF eben, haltet die Trainer an, dass sie von mir aus die 4 Minuten nicht überschreiten pro Spielzug und da eben schon einkalkulieren, dass sie gegebenenfalls noch mit neutralen Trainern diskutieren müssen.
Ja, jetzt stell dir mal vor, du machst deinen Zug in 3 Minuten und dann wartest du 15 Minuten, bis du wieder dran bist.
Ja, das ist eine Weile hin. Deswegen sollst du ja immer involviert bleiben, weil deine Spieler eben auch, selbst wenn sie passiv sind, quasi immer einen Faktor darstellen auf dem Feld.
Ja.
Dann gibt noch ein Wort zu Interceptions. Intercepten darf im Prinzip jeder Spieler, der logischerweise dazu in der Lage wäre. Beginnend mit dem Trainer, dessen Spieler am nächsten an dem passenden Spieler steht. Also, keine Ahnung, ein Orc-Thrower wirft einen Ball und zwischen dem Orc-Thrower und seinem Ziel, wo der Ball hin soll, stehen 2 Elfen und, was weiß ich, ein Oger. Und einer der Elfen steht am nächsten dran, probiert es erst der Elf. Wenn es dem nicht gelingt, darf der zweite Elf nicht auch noch probieren. Es ist trotzdem nur ein Interception-Versuch pro Trainer. Und der Oger wäre dann der dritte, wenn er am weitesten wegsteht, könnte es auch noch mal probieren. Bei Pässen ist auch noch zu sagen, dass über diese Team-Zones, die in den Ecken des Spielfeldes sind, diese 6x6 großen Dogouts, nenne ich die jetzt mal, darüber darf kein Pass geworfen werden. Also in gerader Linie, die gelten quasi als, wenn du so willst, versperrtes Gelände oder unpassierbares Gelände. Du darfst keinen Pass werfen, der in gerader Linie auch nur die Kante berührt. Dogouts, das sind im Prinzip Türme, glaube ich. So ist es also zumindest dargestellt auf dem etwas detaillierteren Feld, das auf der NAF-Seite drauf ist. Da kann man logischerweise nur drumherum werfen, aber nicht durch. Das ist relativ nachvollziehbar.
Okay.
Das ist eigentlich schon alles. Zum Thema Foulen ist auch gesagt, du hast eine Foulen-Aktion gegen jedes Team. Also darfst du bis zu 3 Foulen-Aktionen pro Runde durchführen, aber auch hier wird ein Spieler von dir aufgrund eines Pasches vom Feld gestellt, endet dein Spielzug sofort und alle anderen Foulen-Aktionen verfallen logischerweise so, wie wir es kennen.
Okay.
Das zum Thema Death Bowl. Ich habe versucht, das tatsächlich gestrafft und kurz zu halten, aber es klang irgendwie, beim Lesen hatte ich schon echt Spaß, weil ich so dachte, oh wow, das klingt, als wäre da richtig, richtig viel Anarchie unterwegs. Wenn ich mir vorstelle, das ist ja genau mein Ding eigentlich. Während des Spiels die ganze Zeit diplomatisch mit anderen Trainern darüber diskutieren, wer da jetzt wem quasi den Weg frei blockt, das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten zu spielen. Es gab in Warhammer der 8. Edition mal ein Spielsystem, das hieß Triumph and Treachery. Und das war genau dafür gedacht. Das war im Prinzip ein Multiplayer-System, wo du mit mehreren Generälen auf einem Schlachtfeld kämpfen konntest.
Ja.
Und da gab es dann so ein Kartensystem irgendwie, wo du konntest so Karten ziehen und die konntest du dann einsetzen, um gewisse Kämpfe zu beeinflussen, auch wenn du gar nicht an diesen Kämpfen beteiligt warst. Und das habe ich als total cool in Erinnerung, eben weil da so wahnsinnig viel Diplomatie im Spiel war. Man musste es nicht unbedingt der beste Trainer auf dem Feld sein, in dem Fall der beste Generalin, hier in unserem Fall war Blood Bowl der beste Trainer, wenn du eventuell der diplomatischere Trainer bist, der gut seine Worte platzieren kann, sage ich jetzt mal, kann dir das sehr, sehr, sehr weit helfen zum Sieg. Ja, Die NAF empfiehlt auch für Turniere gerade gut zu überlegen, wie man das werten will, weil es so sehr viele Touchdowns gibt und es sehr, sehr häufig vorkommt, dass Ties, also Gleichstände, ausgebessert werden müssten. Und das sollte man sich doch vorher überlegen und das auch ganz klar dokumentieren, wie man das dann halten möchte. Aber empfiehlt da natürlich die Standard-Herangehensweise. Also wenn gleich viel Touchdowns sind, dann zählen, glaube ich, Casualties. Und wenn, dann zählt X und dann zählt Y und dann was weiß ich. Mhm. Das muss man sich eben vorher überlegen. Wird noch mal darauf hingewiesen. Auch das irgendwie ein netter Fanservice. Mhm. Nach dem Motto, ihr wollt Turniere machen, überlegt euch das und das und das. Das ist wichtig. Denkt hier und da dran und dann habt Spaß. Und das ist das Spielsystem und bitteschön. Mhm. Und jetzt wird es funktionieren. Ich habe auch ähnlich wie du überlegt. Ich dachte, ja, ich würde einen Thrower an die Line of Scrimmage stellen, in der Hoffnung, dass der immer neue Bälle direkt in meine Richtung schießen kann. Also versuche ich quasi ein Camp zu bauen, ganz in der Nähe einer Endzone und werf einfach alles, was da an Bällen so ankommt, dahin. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass das Feld recht groß ist, es sind auch wahnsinnig viele Spieler auf dem Feld, aber dass hier Passen auf jeden Fall einen großen Faktor spielt, weil man ja mehrere Touchdowns pro Runde machen will. Mhm. Gleichzeitig dadurch, dass quasi jeder gegnerische Trainer versuchen darf, deine Bälle zu intercepten, also das, gerade mit der neuen Widely Inaccurate, da interceptest du, da gibt es ja jetzt auch den Unterschied zwischen Bälle intercepten und nur abwehren quasi. Also, ne, weil du musst ja erst den Ball abwehren und die dann noch versuchen zu fangen. Da ist das Fangen ja witzigerweise das Einfachere. Aber bei den Widely Inaccurate Pässen kriegst du da, glaube ich, nur noch -1 auf den Abwehrversuch. Und das ist bei einigen, vielen Spielern dann auf einmal nur noch die 4+. Mhm. Was wieder gegen die Passidee spricht. Und eher wieder dafür spricht zu sagen, okay, ich versuche ein Laufspiel zu etablieren, aber du spielst dann ja quasi sofort ein Laufspiel gegen 3 Defenses. Was heißt, dass die Summe mit dem Cage irgendwie schwierig wird, weil du in Grund und Boden gestampft wirst. Also,
ja.
Das würde mich sehr interessieren, wie viel wird der Ball hier wirklich bewegt?
Mhm.
Wie viele Touchdowns macht man tatsächlich in so einer Halbzeit? Gerade mit 2 Bällen und dem ganzen Hin- und Her-Taktieren, glaube ich, kommt das sehr auf die Spieler an. Also man muss, glaube ich, gleich schwingen so ein bisschen mit den Spielern, dass wir alle das Gleiche von dem Spiel wollen, damit das richtig cool wird. Aber ich hätte auf jeden Fall große Lust, das mal auszuprobieren, weil es eben so anarchisch, chaotisch ist, kann ich mir vorstellen.
Ja, es klingt schon sehr verlockend. Also was ich mir jetzt gerade gedacht habe, wie ist denn das mit Crowdsurfing? Also sind diese Seiten-Zones, wo die Dugouts sind, kann man da die Leute auch einfach rauspushen oder kann man die quasi nur an den Endzonen rauspushen?
Also so wie ich das verstanden habe, kann man die Leute an den Dugouts nicht rauspushen.
Okay.
Da wird aber leider gar nichts zu gesagt. Ja, jetzt haben wir mal einen Kritikpunkt gefunden. Das wird hier nirgendwo besprochen.
Mhm.
Aber ich nehme an, dass du sie auf jeden Fall in den Außenbezirken rauswerfen kannst. Also über die Endzonen hinweg.
Mhm, ja.
Dass du darüber, ja, wobei, wenn ein Spieler in der Endzone landet, endet ja der Spielzug sofort, aber der Spieler steht da ja noch.
Ja, eben, deshalb ist es ja gerade sehr interessant, quasi gerade da deine Blitzer hinzustellen und dann, ja gut, dann machst du halt den Touchdown, aber dann ist auch dein Scorer weg. Also gerade, wenn ich mir so vorstelle, so, haha, jetzt habe ich mit meinem Werwolf gescored. Ja, push, tschüss.
Und tschüss, ja, möglich.
Ja.
Gute, interessante Frage, weiß ich nicht, tatsächlich. Also so wie ich mir die Karte hier angucke, sieht es so ein bisschen so aus, als wären die Dugouts auf jeden Fall nicht betretbares Gelände. Aber ob die Spieler hier in die Crowd gekickt werden können, kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt.
Ja, also auf dem Bild sieht es eher aus wie die ganz normale Reservebank von deinem Blood Bowl Team.
Mhm.
Ja, weiß nicht. Tobi, erzähl uns doch, falls du uns hier anhörst, erzähl uns doch mal, wie das so richtig gestellt ist oder im Zweifel immer, tu it anymore. Du bist doch hier der Mann für alles. Bitte kläre uns doch auf. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Ja.
Ja, genau. Also ich finde halt gerade so, dass das Ausmerzen ist ja eigentlich ganz interessant. Weil ich sehe hier auch, es gibt ja quasi auch einen Teil, der nicht zu deiner Endzone gehört. Ist das richtig? Oder sieht es gerade auf dem Bild nur so aus?
Ich glaube,
dass das hier nicht dazu gehört.
Nein, das sieht nur so aus.
Ah, okay.
Das ist die Endzone.
Alles
so
klar.
Wenn ihr das gleiche Bild irgendwann vor euch haben solltet, der grau hinterlegte Bereich ist die Endzone, in der gescored werden kann.
Gut, also wie ganz normal halt auch.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also ich glaube wirklich, da ist auch sehr viel Anarchie und viel Chaos mit dabei. Ich fände ja sehr interessant quasi, wenn du ein Show-Off der Chaos-Teams hättest. Weil es gibt ja ein Korn-Team und es gibt ein Nurgle-Team. Dann gibt es halt noch die Chaos Renegades und die Chaos Chosen. Aber ja, ich finde, es wird an der Zeit, dass es ein Zinch-Team gibt und auch ein Slaanesh-Team.
Oder, Elfenbowl oder sowas. Union, Dark Elves, High Elves und Wood Elves gegeneinander.
Ja, auf jeden Fall interessant.
Das habe ich mich halt direkt gefragt. Ich dachte, ändert das was am Meta, das Spiel? Also die Regeln. Ändert das was am Meta? An dem, weil du hattest das vorhin schon angedeutet. Du spielst Waldelfen. Das ist ein Team, was eventuell eher als die etwas weniger haltbaren gilt. Mhm. Du spielst Halblinge, sag ich mal, was eher als noch weniger haltbar gilt. Und ja, du hast als Halbling-Team sehr, sehr wahrscheinlich wirklich die vollen 16 Spieler auf dem Feld. Aber du hast hier gar nicht die Möglichkeit, eben dir durch einen Touchdown ein bisschen Luft zu verschaffen. Also zwischendurch Spieler innerhalb einer Halbzeit wieder zurückzubringen, weil der Turn bzw. der Drive zu Ende ist. Sondern du musst die vollen 8 Spielzüge mit deinem Team durchhalten.
Und überleben vor allem.
Und überleben. Und wenn du jetzt, also eben da deswegen der Punkt der Diplomatie. Wenn du jetzt nicht so gut bist in Diplomatie und zwei Teams entscheiden sich, weil du Waldelfen spielst, dir mal so richtig einen einzuschenken rechts und links, du gehst unter. Also weil du eben auch die Möglichkeit der Reserve nicht hast, die Möglichkeit nicht hast zu sagen, okay, jetzt hast du gescored oder so, ich kann hier nicht besonders weit ausweichen. Weil wohin soll ich denn ausweichen als Waldelfenspieler?
In die Arme vom anderen?
Ja, eben, guck dir das an, da ist nicht viel Platz. Wohin soll ich denn ausweichen? Wenn die mir aufs Maul hauen wollen, dann kann ich nirgendwo hin.
Ja.
Und mich zumindest dadurch retten, dass ich sage, okay, weißt du was, mach das, aber ich werf dann einen weiten Pass, score den Touchdown und dann habe ich wieder 2 Runden Zeit, weil ich dann nämlich erstmal Defense spiele und die Möglichkeit habe, hier Ruhe ins Spiel zu bringen und dir auszuweichen mit meiner Defense. Diese Möglichkeit habe ich nicht, wenn ich 8 Spielzüge lang ununterbrochen auf dem Feld bin.
Ja.
Und führt das eben dazu, dass mein Team hier mehr aufs Maul kriegt, als das vorgesehen ist vom Roster?
Ja.
Ich glaube ja.
Also was ich mir sehr lustig vorstelle, wäre ein Kampf der Stunty-Teams. Also quasi in jeder Ecke ein anderes, also Snootlinge, Ogre, Halblinge und Goblins.
Ja.
Das wäre richtig lustig.
Und dann schön alle mit jeweils dem vollen 16-Mann-Roster. Mhm.
Alle Dirty-Player sind mit dabei.
Ja, das, das wird übel. Das wird richtig, richtig übel.
Aus jeder Ecke hört man noch...
Überall alles voller Kettensägen und irgendwelche Verrückten, die in Pulks durch die Gegend rennen und sich aufs Maul hauen.
Das wäre geil. 4 Goblin-Teams gegeneinander. Nur Dirty-Player.
Ja, das mit den ganzen Spezialisten.
Das wäre richtig geil. Ja, also mir fällt dazu jetzt nichts mehr ein. Ich sage nur, es hört sich richtig lustig an. Und ja, danke.
Ja, sehr, sehr, sehr gern. Ich habe versucht, das möglichst, wie gesagt, gestrafft und sinnvoll zu gestalten und hoffe, dass ihr mitgekommen seid. Und wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann, wie gesagt, riskiert doch mal einen Blick auf thenrf.net. Und schaut euch das an, da ist auch ein Spielfeld abgedruckt. Übrigens, ich muss was richtigstellen. Natürlich schreibt das Regelwerk nicht 3 Minuten 50 Sekunden für einen Spielzug, sondern 3,5 Minuten.
Das macht, da gibt's einen Schuh.
Das macht natürlich mehr Sinn,
also ja.
Eben die Hälfte.
So. 3 Minuten
30 Sekunden, das hat dann.
Es ist auch perfekt, weil wir sind jetzt gerade bei 35 Minuten.
Tipptopp. Dann beende ich hier quasi den Abschluss unserer alternativen Spielsysteme mit Death Bowl, das ich so vom ersten Blick als das chaotischste, aber vielleicht auch das spaßigste dieser Systeme empfinde. Und es ist vor allem das doch vielleicht zum Abschluss, es ist halt eine schöne Möglichkeit, endlich mal mehr Spieler an einen Tisch zu bringen. Also Blood Bowl nicht ein 1 gegen 1 Spiel zu machen, wo alle anderen zwar zugucken können, sondern hier ja, 4 gegen 4.
Ja.
Ein 4 gegen 4 zu machen und ich habe da 2 werte Herren im Kopf, mit denen gemeinsam ich das auf jeden Fall gerne mal ausprobieren würde. Also du bist der Dritte im Bunde, das war dir vermutlich klar.
Ich bin das 4. Rad am Baden.
Ja, versuch nicht beleidigt zu sein.
Ja.
Du kannst es mir auf dem Death Bowl-Feld dann heimzahlen.
Ja, ja. Was mich jetzt interessieren würde, ist, welches Spielsystem würdest du denn jetzt gerade am liebsten mal spielen wollen? Also was hat dich denn am meisten angemacht zu spielen?
Ich glaube, ich würde am liebsten Dungeon Bowl probieren. Mhm. Das hat mich, glaube ich, am meisten gekriegt, weil ich es, ja, muss ich nicht wiederholen, hört euch die Podcast-Folge an, weil ich es einfach super cool fand. Mhm. Dieser Randomness-Faktor mit den Truhen und den Fallen, und da habe ich das Gefühl am meisten gehabt, du scheiß drauf, wie gut, was für ein erfahrener Trainer du bist, wie gut du dein Team kennst. Das Spiel ist so zufällig, dass es dir sowieso in den Arsch tritt. Also es ist eigentlich egal. Und direkt gefolgt tatsächlich dann von Death Bowl, weil ich das auch super, super interessant finde. Und an Dungeon Bowl würde mich jetzt aktuell nur hindern, dass ich kein Spielfeld habe, tatsächlich.
Ja.
Also, dass ich mir da was Kreatives überlegen müsste, wie man das baut. Mhm. Und das Death Bowl-Feld kann man ja relativ günstig erwerben. Mittlerweile gibt es da ein paar Anbieter, die so Game Mats machen im Death Bowl-Format. Und das würde mich, glaube ich, das würde mich als erstes treffen, oder das werde ich als erstes probieren, eben weil es mir aktuell am umsetzbarsten erscheint.
Mhm. Okay, cool, cool. Mir ist gerade eben aufgefallen, wir haben eine Sache vergessen, und zwar Blood Bowl Draft.
Oh.
Das gucken wir uns dann für die nächste Episode auf jeden Fall an.
Hoppla, das ist doch noch nicht zu Ende. Blood Bowl Draft, ja dann, das tut mir sehr leid, das muss ich natürlich berichtigen und editieren. Also diejenigen, die am Anfang, als ich das sagte, schon wieder die Hände gerauft haben, gesagt haben, oh, wie konnte er nur, er hat doch mein Lieblingssystem vergessen, Blood Bowl Draft. Die können ihre Hände jetzt wieder runternehmen, denn wir werden es uns dann für die nächste Folge ansehen und dann nochmal diese Reihe abmoderieren.
Ja, aber lass es uns doch trotzdem noch zu Ende bringen. Ich persönlich hätte nämlich ziemlich Bock auf Street Bowl. Hm. Ich fand das nämlich so lustig, wie das vorzustellen, wie halt zwei Untergrund-Anfängerteams versuchen, in einer Seitengasse Blood Bowl zu spielen und es halt einfach nur tot um tot geht, gefühlt.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch cool, ist mir halt der Random-Faktor nicht hoch genug. Also die Absetzung vom regulären Sevens war mir da spürbar, aber zu gering, als dass ich es als mein Lieblingssystem empfinden könnte.
Ja, also es geht ja nicht darum, dein Lieblingssystem jetzt zu finden, sondern es war eher nur die Frage, was hättest du jetzt am meisten Lust drauf?
Okay, meine Antwort bleibt die gleiche.
Das dachte ich mir auch schon. Ja, aber schön, also wirklich vielen, vielen Dank, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, und ich habe einen sehr guten Überblick bekommen, wie Death Bowl denn so funktioniert.
Ja, da kann ich nur hoffen, dass, wenn das dir gelungen ist, dass euch da draußen auch gelungen ist.
Das klang fast schon wie ein Diss.
Das habe ich nicht so gemeint.
Nee.
Ich bin also, ja, nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht, was du davon verstehst.
Ja,
du.
Deine Angelegenheit, meine Angelegenheit.
So ist es. So, Mario, dann jetzt zu den New Inducements, respektive dem Infamous oder Famous Coaching Stuff.
Also, der Infamous Coaching Staff. Der ein oder andere, der sich die Death Zone gekauft wird, wird bestimmt schon über sie gestolpert sein. Und der ein oder andere Infamous Staff ist auch schon bekannt für die Veteranen unter euch. Für all die es nicht sind, sperrt die Lauscher auf und lasst euch inspirieren, was ihr alles Neues kaufen könnt. Denn der Infamous Coaching Staff ist ein Inducement oder ein Anreiz. Ihr könnt 0 bis 2 von diesen Herrschaften mitnehmen. Und es gibt da einiges, das richtig lustig ist. Anderes, das eher so, naja, kann man mal machen oder auch nicht. Coaching Staff, für all die des Englischen nicht ganz fähig sind, sind quasi so die Leute, die an der Seite stehen. So Cheerleader, Coaches etc. pp. Und hiervon gibt es halt ein paar, die sehr, sehr interessant sind. Ich muss hier dabei erwähnen, dass die Lore zu diesen ganzen Leuten super explizit und sehr detailliert ist, und da hat man sich wirklich, wirklich viel Mühe gegeben, und es war wirklich eine Freude, es zu lesen. Und teilweise spiegeln die Attribute, was sie mitbringen, gar nicht, wie geil die jetzt beschrieben worden sind. Aber das sei mal dahingestellt. Ich empfehle wirklich jedem, der die Death Zone gekauft hat, euch zumindest mal die Lore zu diesen Leuten durchzulesen, denn es ist wirklich, wirklich toll. Fangen wir mit der ersten an, und zwar Kari Goldsteel. Sie kostet 50.000. Ihr könnt davon nur 0 bis 1 bekommen, weil es gibt halt nur eine Kari Goldsteel. Und sie spielt für die Teams mit den Keyword Elfenkönigreich, Listerian Super League, Old World Classics und World Edge Super League. Also Menschen, Elfen, Zwerge,
Halblinge,
ja,
all diese Leute.
Alles aus der Old World Alliance quasi. Ne? Und Kari Goldsteel ist eine Cheerleaderin. Das heißt, wenn ihr sie kauft, dann zählt sie als plus zwei Cheerleader dazu. Außerdem ist es ganz interessant, wenn ihr nicht 11 Spieler nach einem Drive aufstellen könnt, könnt ihr Kari aufs Feld stellen und sie spielt für euch. Und sie hat ein Profil von Movement 6, Stärke 2, Agility 3+, Passing 5+, und Rüstungswert 8+. Sie hat die Skills Block, Dauntless, Frenzy und den Loner 4+. Also Dauntless, für alle, die Dauntless nicht kennen, ist es unerschrocken auf Deutsch.
Mhm, das ist das, wo du ein W6 wirfst, um auf die gleiche Stärke zu kommen, oder?
Genau.
Alles klar.
Genau, und das war es effektiv auch schon. Wenn sie in dem Drive spielt, sobald der Drive endet, wird sie automatisch vom Spielfeld auch geschickt. Mhm. Das heißt, es gibt kein Argue to Call und es gibt auch kein Bribe. Mhm. Sie ist einfach komplett weg. Mhm. Und zählt auch nicht mehr als diese plus zwei Cheerleader am Ende.
Okay, und sie zählt logischerweise wahrscheinlich auch nicht. Also zählt sie insgesamt für 3 Cheerleader oder zählt sie für 2?
Sie zählt plus 2. Also quasi, wenn du 0 hast, hast du dann 2. Okay. Wenn du 1 hast, hast du dann 3, etc. Okay. pp.
Ich verstehe. Und sie zählt wahrscheinlich, während sie auf dem Feld ist, eben auch nicht für plus 2 Cheerleader, was ja nicht sein kann, weil sie spielt ja auf dem Feld.
Richtig.
Okay, finde ich aber jetzt erstmal nicht so schlecht, wenn ich direkt reingrätschen darf.
Ja, ja.
Weil für 50.000 ist halt immer so die Frage. Bei 50.000 denke ich natürlich sofort an Bloodwiser Cacks, klar, was hier die für mich logischste Alternative ist. Aber für 50.000 bringt sie mir plus 2 Cheerleader, ist in Ordnung. Das heißt, 2 Cheerleader, wenn ich sie so kaufen, würden 20.000 kosten. Also kostet sie hier 30.000 mehr, als wenn ich normal 2 Cheerleader kaufen würde. Aber dass ich für diese 30.000, die sie mich extra kostet, einen Spieler quasi dazu bekomme, der jetzt nicht so schlecht ist. Klar, Stärke 2 fällt so viel halt auf, aber durch Dauntless ist das mehr oder weniger zu verschmerzen. Sie hat Block, sie hat Frenzy, ein solides Movement von 6. Das ist ja ein Spieler, den ich effektiv für 30.000 kaufe. Sobald mir einer ausfällt, kann ich sie wieder reinbringen. Das finde ich solide.
Also sobald du halt keine 11 Spieler mehr aufs Spielfeld setzen kannst.
Genau, also wenn mein Kader nur aus 11 Spielern besteht oder aus 12 und ich mir habe 2 verloren, ist auch völlig egal. Mhm. Das könnt ihr euch selber ausrechnen. Unterm Strich ist sie ein extra Spieler, sobald ich einen brauche, der einen Light Punch hat, sage ich mal so.
Mhm. Ja, also definitiv sehr lustig.
Ja.
Und ihre Fähigkeiten spiegeln auch quasi den Lore wieder zurück, weil quasi es gab eine Gruppe von Cheerleader, die quasi von Blood Bowl so begeistert waren, dass sie quasi während dem Spiel halt auch aufs Spielfeld draufgegangen sind. Und sie war halt so die, die halt vorangeprescht ist und halt mit Frenzy und halt den Leuten halt die Genicke gebrochen hat.
Okay.
Und das war wirklich super. Schön wiedergespiegelt. Gehen wir weiter zu Papa Skullbones. Der ist natürlich auch nur einmal vorhanden, kostet 80.000 und spielt für alle Teams, die das Keyword haben, Favored Off, also Auserwählte Death oder Underworld Challenge. Papa Skullbones ist quasi der Priester für die Götter des Chaos. Also zu Beginn jedes Drives kannst du mit Papa Skullbones etwas erwürfeln. Und zwar, nachdem du dein Team aufgestellt hast, aber noch bevor der Kickoff aktiviert wurde, kann Papa Skullbones versuchen, einen von deinen Spielern, keinen Mercenary und auch keinen Starspieler natürlich, mit der Kraft der Chaosgötter zu segnen. Und dafür würfelst du einen W8. Würfelst du die 1 auf diesem W8, ist der Spieler unwürdig, die Geschenke der Chaosgötter zu erhalten, und er wird automatisch vom Platz entfernt in die K.O.-Box. Würfelst du die 2, wird er quasi einfach nur übersehen von den Chaosgöttern. Das heißt, du würfelst random einfach nur heraus einen anderen Spieler. Ansonsten passiert mit diesem Mensch einfach gar nichts. Auf der 3 bekommt der Spieler Big Hands und Very Long Legs. Auf der 4 bekommt der Spieler Tentacles und Prehensive Tail. Auf der 5 bekommt der Spieler Disturbing Presence und Foul Appearance. Auf der 6 bekommt der Spieler extra Arme und 2 Köpfe. Auf der 7 bekommt der Spieler Klauen und Hörner. Und auf der 8 kannst du dir 2 Skills auf der Mutationsskala aussuchen.
Mhm.
Und das ist ziemlich geil. Das ist richtig geil. Ja.
Okay.
Natürlich muss man dazu sagen, dass wenn ein Spieler die Skills schon hat, dann ist es halt so. Hast du halt Pech gehabt. Aber du kannst es halt zu Beginn jedes Drives benutzen. Was natürlich ganz cool ist.
Ja.
Ja. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, sobald der Drive vorbei ist, sind die Skills auch wieder weg.
Endet die Mutation quasi sofort.
Genau.
Andernfalls, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Da bin ich mir zum Beispiel, ich entscheide jetzt hier auch nur aus dem Bauch. Mhm. 80.000 ist schon recht teuer. Mhm. Aber für jeden Drive einmal würfeln zu können, und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das hier relativ schnell sehr sinnvoll. Na, also nur auf der 1 unworthy, da kann man mit leben. Auf der 2 overlooked ist jetzt auch keine Katastrophe, weil es geht ja auf einen anderen Spieler über. Oder ist ja nicht vergeudet, genau. Sondern es ist dann einfach nur ein anderer Spieler.
Ja.
Das heißt, ab der 3 habe ich hier was davon. Jetzt gehe ich mal von einem durchschnittlichen Spiel aus. Das hat so ungefähr 4 Drives. Das heißt, ich darf 4-mal würfeln und kann hier 4 meiner Spieler modifizieren. Mhm. Für 80.000 erscheint mir das fair.
Ja.
Nicht überragend. Aber das ist ein ganz guter Preis.
Ich meine, es ist dann nicht unbedingt immer gut, ne? Angenommen, ich gehe jetzt mal vom Nörgel-Team aus. Ich will, dass mein Bloater irgendwas Cooles bekommt. Und dann bekommt er halt extra Arme und doppelte Köpfe.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Spieler, den darfst du aber auswählen?
Du darfst ihn auswählen, es sei denn, du würfelst die 2. Dann musst du ihn auswürfeln.
Dann, klar, springt's weiter. Okay.
Genau.
Ja, okay. Es war für 80.000 gar nicht so schlecht, finde ich.
Ich finde es
auch gut. Eine schöne Alternative auf jeden Fall zum Bloodweather Keg. So.
Ja.
Ja, cool.
Alles klar. Gehen wir weiter zu Galandriel Silverwater. Könnt ihr auch nur einen mitnehmen. Kostet 40.000 und spielt nur für die Elfenteams. Oder er ist nur anheuerbar für die Elfenteams. Das ist wahrscheinlich eher richtig, denn es ist kein Spieler. Wenn du Galandriel gekauft hast, ist es effektiv so, dass du bei Cheering Fans auf der Kickoff-Event-Tabelle plus einen D3 nochmal addieren kannst zu deinem Ergebnis. Und außerdem, wenn du auf der Prayers to Nuffle-Tabelle eine 15 oder eine 16 würfelst mit dem D16 oder halt, wenn du ein Showmatch hast, dann ist es ja auf der Prayers to Nuffle-Tabelle nur ein D8. Mhm. Wenn du da eine natürliche 8 gewürfelt hast, bekommst du einen extra Reroll. Und das war's.
Okay.
Also gar nicht mal so viel mehr.
Das ist halt ein klassischer Fall von brauche ich nicht. Also mein erster Entschluss oder meine erste Meinung, mein erster Impuls, möchte ich sagen, dazu ist, ich weiß ja, kostet nur, was hast du gerade, 40.000?
Nur 40.000.
Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Aber ja gut, auf der anderen Seite, mein Gott, wenn ich 40.000 in Inducements überhabe, dann würde ich die wahrscheinlich eher verfallen lassen, wobei... Ob ich mir dafür nicht lieber dann die 3 wandernden Cheerleader kaufe oder die 4 wandernden Cheerleader kaufe oder 4 Trainerassistenten für dieses eine Spiel in der Hoffnung, dass eben da dass das eine Ergebnis auf der Kickoff-Tabelle kommt, das die beeinflussen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich die, also das ist mir zu speziell, ehrlich gesagt, ja. Seine Fähigkeit.
Ihre,
Entschuldigung, ich wollte nicht die respektierlich sein. Ihr
ja, ich weiß, es ist etwas verwirrend, weil da ein männlicher Elf direkt nebendran gezeichnet ist. Ja,
das hat mich direkt verwirrt.
Ja.
Aber wäre mir zu speziell, auch für die 40.000.
Ja, also vor allem, ne, es ist halt nur für Cheering-Fans und du bekommst halt, wenn du quasi keine Cheerleader hast, gilt er als ein Cheerleader. Das ist halt auch so, okay, ja, es ist halt, ja, ich würde ihn persönlich jetzt nicht kaufen, aber vielleicht kommen die Veteranen unter euch jetzt wieder hervor und sagen, aber Leute, jetzt überlegt doch mal, bitte stimmt uns um, erzählt uns, wie toll Silverwater doch eigentlich ist. Ja, wir freuen uns drauf, auf jeden Fall. Ja, also alles in allem interessant, ne? Ich meine, wenn halt das Kickoff-Event stattfindet, dann ist das gut. Aber halt die Chance ist halt immer noch...
Du meinst, weil er ja quasi durch die Tatsache, dass du den Cheering-Fans-Wurf durch seinen Modifikator gewinnst, dann auf der Nuffle-Tabelle werfen darfst, die er dann auch nochmal modifiziert. Ja, das stimmt, aber dann musst du die Cheering-Fans eben auch werfen. Und wenn die halt gar nicht kommen, hast du halt 40.000 in den Wind geschossen.
Ja.
Und ob das... also wie gesagt, das ist mir zu speziell. Zumal Cheering Fans auch nicht auf der 7 liegt, die ja statistisch am häufigsten vorkommt bei 2W6. Nee, sorry. Also, reicht mir nicht.
Ja.
Nächster.
Nächster, weg mit dir. Kommen wir zu Krott Schockwischke.
Das klingt wie ein Goblin.
Ja, es klingt wie ein Goblin. Es ist aber ein Skaven.
Aha. Na gut.
Ich war nah dran. Für mich klingt es so ein bisschen irisch oder so ein bisschen schottisch. So, Krotschokwischkel!
Ich finde, das klingt, als hätte jemand sehr gelispelt bei der Namensgebung.
Gelispelt. Naja, egal. Kannst einen mitnehmen, kostet 70.000 und spielt für Underworld Challenge Teams.
Beziehungsweise ist für sie anheuerbar, denn er ist kein Spieler.
Richtig. Genau. Ja, das ist quasi eine Ratte, die halt gerne experimentiert, vor allem mit Toten oder mit verletzten Menschen. Das heißt, dementsprechend geht es auch in seiner Fähigkeit oder quasi das, was er mitbringt oder was du einkaufst, genau darum. Einmal pro Spiel während Schritt 2 am Ende des Drives kann Crot versuchen, an einem Spieler herum zu experimentieren. Das gilt auch für Spieler, die auf der Injury-Tabelle 15 oder 16, also tot, geworfen haben. Dafür würfelst du einen W6. Würfelst du die 1, würfelst du There were complications. Das heißt, die Kondition des Spielers hat sich nochmal verschlechtert. Das heißt, dein Gegner würfelt nochmals auf der Casualty-Tabelle und dieses Ergebnis wird nochmal angewendet. Natürlich können sich keine Miss-Next-Games addieren, aber angenommen, du hast beim ersten Mal minus Stärke und beim zweiten Mal würfelst du minus Agility, wird beides angewendet. Das oder im schlimmsten Fall sogar tot. Ne?
Das ist übel, okay.
Auf der 2 bis 3 bekommst du Useless Flash Thing. Das heißt, der Skaven doktert etwas an dem Kadaver herum, aber nichts passiert. Der Spieler bleibt einfach in der Casualty Box liegen. Dann kommen wir zu 4 bis 5 Flawed Execution. Der Spieler kommt zurück in die Reservebox. Aber er erhält dazu nochmal den Skill Really Stupid. Hat der Spieler bereits Really Stupid, bekommt er Really Stupid plus 5. Also quasi, er doktert dran rum, aber es war halt sehr schlecht dran rum gedoktert. Das heißt, entweder bekommst du die plus, also 4 plus Really Stupid oder hast du die schon, die Really Stupid plus 5.
Kriegst du, wenn du Really Stupid plus 5 schon hast, dann plus 6?
Ja, also es gibt ja... Wir hatten plus 5, Really Stupid plus 5.
Ich glaube, es gibt ein paar Starspieler, die das haben. Aber da bin ich jetzt nicht sicher. Aber lass uns da jetzt gar nicht vom Thema abgehen. Also wollte ich nur wissen.
Also ich würde das einfach dann so handeln, dass er halt dann anstatt plus 5 plus 6 hat.
Ja, okay.
Kommen wir zu 6. Witness Perfection. Er kommt zurück in die Reservebox mit dem Rest des Teams. Am Ende des Drives, wo er aber zurückkommt, wird aber sofort wieder in die Casualty-Box zurückgeschickt. Also es ist quasi nur für diesen einen Drive ist er wieder da.
Okay, also er wird nochmal aufgepumpt mit Drogen und so und dann kann er noch einen Drive spielen. Okay,
genau. Klar. Mhm. Ja, finde ich ganz interessant, aber für 70.000,
Nee.
Okay.
Also genau, das war auch mein erster Gedanke. Ist ganz nett, weil du die Möglichkeit hast, Tote damit zurückzubringen.
Mhm. Aber halt nur für den einen Drive, ne?
Aber nur für den einen Drive und 70.000 ist mir dafür viel zu random.
Ja, also, vor allem ne, hier für Underworld Challenge. Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich hole einen Gutter Runner zurück mit Really Stupid.
Also für 70.000 ist es das nicht wert. Also klar, er fungiert natürlich zusätzlich zum Apothecary, also zum Apotheker, zum Sanitäter. Mhm. Zusätzlich dazu ist klar, weil er ja die eindeutig schlechtere Variante davon ist.
Ja.
Aber also, tut mir leid. Für 70.000 und dafür ist er mir zu speziell, weil alles, was nur KO'd ist, hätte ich viel zu viel Schiss, den damit zurückzuholen auf die Gefahr, dass er nämlich endgültig drauf geht und ich zweimal würfeln muss, um da was Schlimmeres bei rauskommt. Mhm. Verstehst du?
Ja, ja, absolut.
Auf keinen, nee, würde ich nicht machen.
Ich auch nicht. Persönlich würde ich sagen, lustiger Lore, aber bleib mal zu Hause.
Next.
Tatsächlich mein Lieblings- Infamous Coaching Staff und zwar Eileen Under. Sie ist quasi ein Scout für Mercenaries und für Journeymen. Und sie ist auch quasi nur für Journeymen da. Das klingt erstmal so, ja, okay, das ist ja richtig kacke, aber sie ist richtig gut. Weil sie quasi, wenn du einen Journeyman hast, also angenommen, du hast einen einzigen Journeyman, weil du nur noch 10 Leute hast, dann würfelst du einen W6. Und es kommt drauf an, was du jetzt erwürfelst. Dann bekommt dieser Journeyman was dazu. Würfelst du die 1, verliert er einfach nur seinen Loner 4+. Würfelst du die 2 bis 5, hat der Journeyman Potenzial und er bekommt einen einzigen randomly Primary Skill. Würfelst du die 6, würfelst du sogar zweimal drauf.
Okay, was kostet die?
Die kostet 100.000.
Boah, okay.
Ist aber für jedes Team spielbar.
Okay.
Aber... Also, man muss halt so sagen, wenn du zum Beispiel 4 Journeymen hast, dann ist für den ersten ist es ganz normal, für den zweiten bekommst du -1 auf den Würfelwurf.
Okay.
Für den zweiten -2 etc. pp.
Okay, ne? okay. Das heißt, ab dem 5. Journeyman kannst du
nur noch den Loner wegmachen.
Mhm. Aber weil das schaffst du auf der 1. Ist der Loner weg?
Ja. Auf der 1 ist der Loner weg, einfach nur.
Okay.
2-5 bekommt er einen Primary Skill.
Bei der 6 2.
Mhm. Und das Beste ist, du kannst diese Journeyman samt ihren Skills kaufen.
Für ihren Originalpreis?
Originalpreis plus die 10.000 pro Skill.
Ja, ich glaube, da ist Potenzial drin. Da habe ich gerade gedacht, das lohnt sich auf jeden Fall dann. Also das ist etwas, wo ich die Synergie sehe.
Mhm.
Weil du hast dieses Geld irgendwann übrig. Also ich sag mal so, wenn du mehr als 4 Loner aufstellen musst in deinem Team, dann ist sowieso in deinem Ligabetrieb irgendwas gewaltig schiefgegangen.
Ja, ziemlich schlechtes Match gehabt.
Das heißt, wahrscheinlich wirst du sowieso sehr viele Inducements übrig haben.
Mhm.
Und das zum Beispiel ist was ich sehr gut nachvollziehen kann, wo ich denke, in Ordnung, das verstehe ich, da habe ich vermutlich die 100.000 an Taschengeld und ich habe hier 4 Loner und da ist eine Synergie. Vor allem, wenn ich dann die 4 Loner für relativ günstiges Gold am Ende des Spiels kaufen kann, für ihr Standardgold, dann rentiert sich das für mich. Finde ich einen interessanten Anreiz, einen sehr interessanten.
Ja, vor allem, ich stelle mir das jetzt gerade vor, ne? Mir sind 2 von meinen Rottern kaputt gegangen. Ich bekomme einen Journeyman, weil ich halt genug Rotter habe. Und ich bekomme halt einen, der halt 2-mal auf der Primary Skill würfelt und bekommt halt irgendwie Blocken und Tackle. Und den kaufe ich dann für 55.000.
Ja, gut, das ist jetzt der Idealfall. Da musst du gerade sehr viel Sechsen würfeln. Beim einen mal wirklich, beim anderen mal metaphorisch. Quasi, also wenn du gleich die beiden Skills erwürfelst und du musst ja die 6 haben, damit du zweimal würfeln darfst. Das wäre natürlich the best case. Aber im schlimmsten Fall hast du 3 Journeymen, die keinen Loner mehr haben.
Was immer noch
ein ganz guter Deal ist eigentlich. Ja. Und das wird vermutlich nicht passieren. Also vermutlich wirst du eher 2 Spieler haben, die auf ihre Primary-Tabelle würfeln. Mhm. Und einen, der den Loner verliert. Ganz kurz, die den Primär-Skill bekommen, verlieren die zusätzlich ihren Loner? Oder behalten die den dann?
Ich würde sagen, dass sie den behalten, aus dem Grund, weil es hier nicht explizit steht.
Also es ist nicht kommutativ quasi, die Boni.
Im ersten Moment hätte ich gesagt, dass sie es eigentlich sind, aber es steht ja hier nicht explizit darin,
okay,
dass es nicht so ist. Deshalb weiß ich es nicht.
Na gut, den Loner verliert er ja spätestens, wenn du ihn kaufst. Am Ende des Spiels verliert er den Loner ja dadurch, dass du ihn verpflichtest. Das ist aber, das ist cool. Doch, gefällt mir sehr.
Ja, also ich finde es mega.
Finde ich sehr cool.
Und ich finde 100.000 ist voll okay dafür.
Und eine schöne Idee. Also das ist mal das, was wir ja letztens bei den Bällen kritisiert haben, dass es im Prinzip dreimal die gleiche oder 3 Ideen sind, die aber hier 14 Mal auftauchen, nur in verschiedenen Farben.
Mhm.
Das ist hier nicht der Fall. Das ist mal eine komplett neue
Herangehensweise.
Eine neue Herangehensweise, eine neue Geschichte, weil hier explizit mit den Lonern, mit den Mercenaries, mit den Journeymen gearbeitet wird und auf die aufgebaut wird.
Ja.
Und das finde ich cool.
Ja.
Okay, next.
Der nächste ist Professor Frongelheim.
Ah, das ist ein Österreicher.
Wahrscheinlich. Der ist 1-mal vertreten, so wie alle anderen auch. Und er spielt nur für die Teams mit von den Sylvanian Spotlights. Das heißt, er ist ein Nekromant. Ne? Frongelheim ist sehr unbeliebt bei den Leuten, abgesehen in Sylvania, wie auch immer man das aussprechen mag. Und er ist ganz lustig. Und zwar, during the pre-game sequence after step 4, but before step 5, randomly select D3 players on your team that are eligible to play during the game. These players have been modified by the professor. Also nach den Anreizen kaufen, aber noch vor den Prayers to Nuffle-Tabelle würfeln, findet das statt.
Das ist zwischen 4 und 5 der Pre-Game
Sequence.
Danke. Wow, das war ja mal wieder eine schwere Geburt.
Ja, ich glaube, es liegt heute wieder am Wetter.
Läuft, weiter.
Also.
Was macht er dann?
Bis zum Ende des Spiels, du würfelst einen D3. So viele Spieler bekommen einen von dir randomly ausgewürfelten Mutationsskill. Also im besten Fall kriegst du 3 Leute, die eine Mutation bekommen. Aber es geht noch weiter. Nach Step 3 vom Endgame, also quasi Spiel ist vorbei, würfelst du nochmal einen D6 für jeden von diesen Spielern, außer sie sind tot.
Also im Verlauf des Spiels gestorben.
Ja, genau, also quasi.
Ja, weil in untoten Teams sind sie alle mehr oder weniger tot. Aber
das ist richtig, ja.
Aber du meinst, wenn sie im Verlauf des Spiels gestorben sind,
Und die 15 oder 16 geworfen haben, tot.
Müssen sie nicht nochmal würfeln, was logisch ist.
Weil sie ja eh schon tot sind. Und zwar würfelst du da dann einen D6. Auf der 1 war das Experiment ein Fehlschlag. Der Spieler verliert sofort seinen Skill. Und dazu wird er das nächste Spiel verfehlen. Verfehlen?
Er wird das nächste Spiel aussetzen.
Er wird das nächste Spiel aussetzen, als wäre er badly hurt. Nee, seriously hurt ist es.
Ja, wer auch immer.
Genau. Also miss next game quasi. Dann auf der 2 bis 5 war das einfach nur ein sehr kurzlebiges Experiment und er verliert einfach nur den Skill. Würfelst du eine 6, behält er einfach nur den Skill und du musst keine SPP dafür ausgeben, dass er ihn quasi lernen kann oder lernen muss oder behalten muss.
Weil du hast das ja quasi für Gold gekauft am Anfang. Also es kostet ihn keine SSP, den Skill zu behalten.
Ja, aber du musst natürlich immer noch dein Value von deinem Spieler erhöhen.
Okay, und zwar um den Faktor, den es auch gekostet hätte, wenn du es quasi gekauft hättest.
Richtig.
Okay, alles klar.
Genau, also es wäre effektiv ein Secondary Skill, weil keiner vom Nekromanten- oder Untoten-Team Zugriff auf Mutation hat.
Okay.
Ja. Also 20.000 obendrauf, oder?
Nee. 30.000, oder? Für ausgewählter...
Nee, randomly.
Also das ist ein randomly Secondary.
Genau, bis auf 20.000.
Ja, okay.
Guti. Auch interessant.
Cool, er ist aber recht teuer, ne?
130.000.
Natürlich ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich meine, theoretisch, bester Fall, kannst du halt drei Spieler mit einem Mutationsskill, worauf die ja eigentlich gar keinen Zugriff haben.
Stimmt.
Aus...
rausholen, ja. Schlimmster Fall, du hast einen Spieler, der eine nutzlose Mutation bekommt und am Ende des Spiels fürs nächste Spiel ausfällt.
Ja.
Für 130.000.
Aber hast du nicht vorhin gesagt, so, du magst doch diesen Random-Faktor?
Ja, aber nicht für 130.000.
Ach, da machen wir also hier...
Die W3 nervt mich tatsächlich. Da habe ich gedacht, so, W3... wäre mir für 130.000, ist mir das nicht gut genug, tut mir leid.
Ein D6?
Nee, ich hätte eher gesagt...
Einfach nur 3.
Ja, oder 2 auswählen oder so, aber... Möchte jetzt gar nicht irgendwelche Variationen hier anbieten, was man da hätte anders machen können. Ich sag nur, W3 ist mir einfach...
Zu risky.
Zumal am Ende ich dann nochmal werfen muss und da die Gefahr besteht, dass mein Spieler für nächstes Spiel ausfällt. In der Situation, wo ich offenkundig 130 Gold am Taschengeld beiseite hatte, also ich wahrscheinlich eh schon ein Personalproblem habe, dann noch zu riskieren, dass mir nochmal potenziell W3 Spieler nächstes Spiel ausfallen, kommt mir nicht sinnvoll vor.
Nicht unbedingt. Aber ich finde es sehr lustig.
Ja, finde ich in Ordnung. So. Aber es ist auch nicht, also, ja, es ist halt auch nicht so richtig kreativ. Es ist wieder ein, hier ist ein Dr. XY und der wählt 3 Spieler aus, die er modifiziert und bitteschön. Jetzt hast du 3 modifizierte Spieler, das kennen wir im Prinzip schon, das hat auch der Doktor vorher schon gemacht, beziehungsweise der Chosen of Priester des Chaos, auch der hat schon Spieler modifiziert. Das ist ein ähnliches System.
Nur, dass hier die Möglichkeit besteht, dass du sie behältst für immer.
Ja, richtig. Dafür kostet er auch wesentlich mehr. Aber das System ist trotzdem ähnlich. Deswegen next.
Next wäre Mungo Spinecracker. Der spielt für Badlands Brawl, Old World Classic und Underworld Challenge. Das ist ein Ork.
Witzig.
Das ist ein Ork, der Chiropraktiker ist.
Bei Mungo hätte ich an einen Halbling gedacht. Irgendwie, da hatte ich sofort einen kleinen dicken Halbling im Kopf. Das ist ein Ork. Das ist ein Chiropraktiker-Ork.
Okay. Genau.
Ein Knocheneinrenker. In Ordnung.
Der ist quasi dafür da, wenn du einen Spieler hast, der K.O. gegangen ist, kannst du dich entscheiden, dass Mungo aufs Feld kommt und den verprügelt. Und du würfelst dann einen D6. Würfelst du...
Okay, ja, red weiter. Ich bin gespannt.
Würfelst du die 1, bleibt der Patient einfach ungerührt der Praktik von Mungo und er kommt in die Casualty-Box, als wäre er badly hurt und ist für den Rest des Spiels weg. Also er verpasst nicht das nächste Spiel, aber er ist einfach nur weg.
Also genau genommen hat Mungo es schlimmer gemacht.
Richtig.
Okay.
Weil du kannst dir halt vorstellen, da liegt ein bewusstloser Spieler auf dem Boden und er tritt halt einfach nur auf ihn ein.
Okay.
Würfelst du die 2 bis 4... kriegt der Spieler zwar ordentlich eins auf die Fresse, aber ansonsten passiert auch nicht viel. Er geht einfach nur in die Knocked-Out-Box, also in die K.O.-Box. Und auf der 5 bis 6 erwacht der Spieler aus seinem K.O.-Schlaf und geht einfach nur Stunt zu Boden. Das heißt einfach nur, er geht nicht K.O.
Also das K.O. wird hier zu einem Stunt aufgewertet quasi und in allen anderen Fällen passiert entweder nichts oder es wird schlimmer.
Genau, also auf der 1 wird es schlimmer, 2 bis 4 passiert nichts und auf der 5 und 6 kommt er quasi wieder zu sich. Und das darfst du aber zumindest jedes Mal machen, wenn immer einer deiner Spieler K.O. geht. Nicht nur einmal oder nicht nur einmal ein Drive, sondern immer. Mhm.
Andererseits wären die 80.000 für ihn auch eine Frechheit.
Ja, bisschen.
Also okay, ich habe also jedes Mal eine Chance von 33,3% quasi, die 5 und die 6.
Ja.
Dass mein KO-Spieler stunned auf dem Feld bleibt.
Ja.
Und nur bei der 1 ist er badly injured, ne?
Genau, nur auf der 1.
Ich überlege gerade, ob es ein guter Deal ist. Ich weiß es gerade nicht. Das ist auch so ein Ding von im ersten Moment, nee, finde ich nicht so gut. Und im zweiten Moment, 5 und 6 ist gar nicht so schlecht. Es ist ein gutes Drittel.
Und nur bei der 1 hast du wirklich verloren.
Ja, es ist ein gutes Drittel, in dem er dir hilft quasi. Also bei 3 Spielern mindestens einer, den du nicht verlierst.
Ich meine, ich denke jetzt gerade an ein Black Orc-Team, wo ich halt viele Goblins habe, die dann doch gerne mal K.O. gehen würden.
Wo du den häufig benutzen kannst,
ja.
Das stimmt. Ich glaube, du hast recht, der wird dann cool, wenn du den sehr häufig benutzen wirst. Also eben, wenn du ein Spiel hast, das häufig mit K.O.-Spielern zu tun hat. In deinem Fall, was war eben ganz richtig, die Black Orcs, die doch einen recht hohen Goblin-Anteil haben, wo er sehr oft eben zum Tragen kommt oder zum Schlagen in dem Fall. Chiropraktiker ist einfach die beste Umschreibung. Also ein Ork mit Chiropraktiker zu verbinden, das ist großartig. Im Prinzip ist es einfach nur ein Prügelboy, aber geil.
Ja.
Ja, finde ich cool, gefällt mir sehr.
Kommen wir weiter zum vorletzten, und zwar Fink, der Fixer. Der kostet 90.000, spielt für alle Teams oder ist anheuerbar für jedes Team von Badlands Brawl und Underworld Challenge. Das ist quasi der Go-To-Coach der Goblins.
Okay.
Weil er agiert quasi, wenn du einen Argue the Call machst. Auf der 5 und 6 ist es, naja gut, der Spieler bleibt drin.
Ah, okay, also ist er da quasi besser als du selbst, weil
genau.
Du selbst hast das ja nur auf der 6.
Genau. Aber wenn du die 1 würfelst bei Argue the Call, geht er auch mit weg.
Okay, so wie es bei dir auch der Fall wäre.
Genau, also weil du und er gehen weg. Das heißt, du kannst weder ihn benutzen noch dich.
Oh, also du verlierst alle Möglichkeiten, Argue the Call zu wirken.
Das Einzige, was noch gut ist, wenn du viele Bribes benutzt oder hast, du darfst quasi den D6 nochmal benutzen oder nochmal werfen, ob die Bribe funktioniert.
Solange er aktiv ist.
Solange er aktiv ist.
Und das darf ich bei jeder Bribe?
Bei jeder Bribe.
Okay.
Ah, nee. Sorry, mein Fehler.
Schade.
Once per game.
Okay, also ich habe einen Bribe-Reroll einmal pro Spiel.
Genau.
Plus Argue the Call ist bei 5 oder 6.
Ja.
Hilf mir mal ganz kurz. Durfte ich Argue the Call und im Nachhinein noch eine Bribe verwenden oder muss ich mich vorher entscheiden?
Du musst erst die Bribe benutzen und dann, nee, es ist, glaube ich, du kannst dich entscheiden, wann immer du willst. Also du kannst quasi sagen, ich nehme Argue the Call und benutze dann die Bribe. Aber du kannst es auch andersrum machen.
Okay.
Ja.
Okay, cool. Ja, wenn du das sagst, wird das wohl stimmen. Du bist ja immer in der Regel Fuchs. Glaub ihr das jetzt einfach?
Du hast mich so genannt.
Das ist dann ja relativ wichtig zu wissen, ob das funktioniert, weil der schon ähnlich ist ein bisschen wie Mungo.
Mungo.
Der lohnt sich in dem Moment, wo ich ihn häufig verwenden darf.
Ja.
Wo ich einfach viele Würfel durch ihn werfen darf. Wenn ich 5, 6, 7 Mal vielleicht in einem Spiel Argue the Call benutze, weil ich sehr viel faule, weil ich sehr viel oder weil ich meine Bribes benutze, um meine Secret Weapons auf dem Feld zu behalten und ich dann mit Argue the Call meine Fauler eben auf dem Feld halten will, da kann er sich lohnen.
Ja.
Glaube ich. Da kann er sich sehr lohnen. Also ich denke natürlich sofort an Goblin-Teams.
Ja, ich meine, also.
Aber der kostet für Goblin-Teams genauso viel wie für alle anderen, ne? Das ist nicht, dass der.
Also der ist halt nur für Goblin-Teams und für Skaven-Teams.
Okay, für 90.000. Das ist schon eine Stange Gold, aber wie gesagt, möglich, dass er das wieder reinholt.
Naja, er ist halt der teuerste Goblin überhaupt. Der hat sich halt hochgearbeitet, weil er der einzige Goblin mit Verstand ist.
Ich glaube, der hat einfach allen anderen in die Waden gebissen.
Ja, du kannst dir ja mal den Lore einmal durchlesen, wenn ich dir das Buch überlasse.
Das
ist wirklich sehr lustig.
Mach ich bei Zeiten.
Gut, kommen wir zum letzten. Sheen und Scharlatan. Ja, ich musste auch sehr lachen.
Wie heißen die bitte?
Er.
Ah, er.
Sein Vorname ist Sheen und sein Nachname Scharlatan.
Alles klar.
Also, Sheen und Scharlatan.
Tell me.
Kostet 90.000 und spielt für jedes Team. Und das ist ein Talentscout, sowas in der Art. Oder ein Agent eher, quasi wie wenn du einen Agent suchst für einen NFL-Player.
Ja, sowas, so kann man das nennen.
Genau. Und der hat sich zum Lebensstil gemacht, dich zum Star zu machen oder deine Spieler zum Star zu machen, auch wenn sie der letzte Müll sind. Und zwar in der Pre-Game-Sequence nach Step 4, aber noch vor Step 5, also noch vor Prayers to Nuffle, aber nach Anreizen kaufen, würfelst du wieder einen D3 an Spielern, die du quasi pushen kannst von Shield und Charlatan. Mhm. Bis zum Ende dieses Spieles bekommt jeder von diesen drei Spielern, die du quasi erwürfelt hast, also 1 bis 3, bekommen sie Pro.
Oh, okay.
Mhm. Aber nach Step 3 des Postgames würfelst du wieder einen D6. Für jeden dieser Spieler.
Außer, dass er tot ist, ja.
Natürlich, außer er ist tot.
Da zeichnet sich ein Muster ab.
Mhm. Jetzt passiert Folgendes. Würfelst du die 1 bei diesem W6, dann benimmt sich der Spieler sehr, sehr schlecht. Der Agent wendet sich von ihm ab, aber er behält quasi einen Loner von 2+.
Okay.
Ja, aber nur fürs nächste Spiel.
Okay.
Genau. Das steht hier jetzt nicht besonders hier drin, aber ich nehme an, dass sie den Pro-Skill auch verlieren für das nächste Spiel dann wieder.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Ich gehe davon aus, einfach weil aus dem Grund, weil Shield und Charlatan sich von diesen Spielern so oder so abwendet.
Mhm.
Würfelst du die 2 bis 5, dann geht er einfach nur weg und nichts weiter passiert.
Also Charlatan geht weg.
Genau, Charlatan geht weg, dein Spieler bleibt halt da, aber ist so, oh, schade, aber mein Gott, das Leben geht weiter.
Mhm.
Würfelst du die 6, dann geht Shield und Charlatan zwar weg, aber du behältst den Pro-Skill, ohne dass du die SPP-Punkte dafür bezahlen musst.
Okay.
Ja, das ist ganz cool.
Aber der Value erhöht sich natürlich ähnlich auch hier wieder natürlich trotzdem.
Ja.
Nehme ich an.
Als ob er einen Primärskill gewählt hätte.
Ah ja, okay.
Selbst wenn es nicht mal sein Primärskill wäre.
Okay.
Nehme ich mal an. Also hier steht es
einfach. So steht es da, ja.
Ja.
Denke ich auch. Okay, also er bleibt Pro im Prinzip auf der 6.
Jo.
Bei 2 bis 5 passiert nichts und der verliert Pro wieder, sonst wird es ja bei der 6 nicht stehen, dass das behält. Das ist richtig, ja, der Benefit der 6 quasi.
Ja.
2 bis 5 passiert nichts und bei der 1 hat mein Spieler bis zum nächsten Spiel oder bis einschließlich des nächsten Spiels Loner 2+, was darstellt, dass er jetzt eine Diva geworden ist.
Ja, er denkt halt immer noch, er wäre im Spotlight.
Ja, okay, ich verstehe. Auch da, für 90.000...
Finde ich ganz cool.
Ja, gut. W3 mal Pro, das ist okay. Für 90.000
also,
kriegst du W3 mal Pro, das ist ganz süß. Aber auch, also jetzt von der Spielerseite ist das wieder Schema A. Da kommt jemand und der modifiziert W3 deiner Spieler. Und immer wenn ich sowas lese, denke ich schon, ach Leute, da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht, dass das ein bisschen kreativer ist.
Ich hätte mir gewünscht, dass du einen von den, also maximal 3 hast du ja, aber dass du einen davon auswählen kannst, quasi wer den Pro bekommt. Das hätte ich cool gefunden. Da du alle 3 quasi random auswürfelst, kann halt gut sein, kann auch nicht gut sein, ne? Also ich stell mir jetzt gerade halt vor, du erwürfelst deinen Big Guy, der halt mit Pro halt immer super gut ist. Andererseits, dann erwürfelst du, keine Ahnung, einen Zombie-Lineman. Boah, ist ganz cool, aber ja.
Ja. Aber für 90.000, das ist schon in Ordnung im Prinzip. Ist es zumindest, weißt du, was du kaufst für deine Spieler.
Also ich meine,
anders als wenn dann, es sind W3 Spieler, also ein Random-Faktor, und was die kriegen, ist dann nochmal random. Das kann dann auch, dann hast du schon nur 2 gewürfelt und die 2 kriegen auch noch Müll. So, und jetzt hier weißt du zumindest, hier habe ich vielleicht nur 2 Spieler gewürfelt, aber ich weiß, dass diese 2 Spieler Pro bekommen.
Mhm.
Und das ist etwas, was ich unterstütze und wo ich denke, ja, das ist in Ordnung, das mache ich gern. Für die 90.000 mache ich das.
Außerdem hat er einen tollen Namen.
Außerdem hat er einen großartigen Namen. Ja, Mario, vielen Dank für diese Übersicht und nochmal ein Kapitel abgearbeitet aus der Death Zone aus dem Jahr 2021, oder sogar?
Ja, das ist richtig.
Ja,
effektiv ist hier jetzt auch gar nicht mehr so viel drin. Gucken wir mal, wann wir uns den Rest dann noch angucken.
Wann wir uns den Rest noch reinziehen
und
ihn euch aufarbeiten und präsentieren und hoffen, dass ihr versteht, worüber wir reden und vielleicht ja unsere Meinung teilt und oder auch nicht. Sollte es nicht der Fall sein, viele von euch nutzen schon die Gelegenheit, mit uns in Kontakt zu treten, wenn sie überhaupt nicht unserer Meinung sind und uns auf dies oder jenes hinweisen wollen oder gerne mit uns darüber diskutieren wollen. Das schätzen wir sehr. Wir schätzen den Diskurs und euren Willen zur Kommunikation sehr und wünschen uns, dass das so bleibt und bedanken uns an dieser Stelle natürlich noch einmal bei euch allen, der Community, für eure Lebendigkeit und dafür, dass ihr immer mit dabei seid und euch mit unseren Themen und mit uns auseinandersetzt. Vielen Dank dafür von unserer Seite. Mario, hast du noch was?
Ich sage nur das, was ich immer sage, falls ihr uns irgendwo zum Beispiel auf iTunes folgt, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Kommentar und quasi eine Bewertung dalasst. Das hilft uns mit dem Algorithmus und damit helft ihr dem Podcast, dass er sich noch weiter verbreiten kann und noch mehr Leute Blood Bowl hören und vielleicht sogar anfangen, was ja sowieso ein Win-Win für alle Personen wäre.
Das wäre ein Riesenthema für uns und da würden wir uns gewaltig darüber freuen. Mir ist noch etwas eingefallen.
Ja.
Es hat vor einiger Zeit einen Post gegeben auf Facebook von dir mit unserem Pullover mit dem vermeintlichen offiziellen Hauwächtersleder Merchandise.
Ach so.
Das ist nicht so gemeint gewesen. Das muss ich hier noch mal kurz klarstellen. Das ist kein Pullover, der frei verfügbar ist, den man irgendwo kaufen kann. Allerdings sind so viele Leute mittlerweile an uns herangetreten mit dem Wunsch oder der Frage, wo das Ding denn käuflich zu erwerben ist, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, das vielleicht möglich zu machen für euch, eventuell dann sogar individualisiert mit eurem Namen auf dem Rücken. Und wenn da Interesse besteht eurerseits, dann schickt uns doch eine kurze Nachricht. Hey, ich hätte Interesse, damit wir mal einschätzen können, wie groß denn der potenzielle Bestellschein werden müsste. Dann würden wir das für euch gerne in die Wege leiten und euch das übergeben, sofern wir euch auf einem der Turniere sehen oder euch das per Post gerne zuschicken. Das von unserer Seite.
Ja, vielleicht gibt es ja dann nächstes Jahr Hauwächtersleder der Flammenwerfer.
Das wäre toll. Merchandising.
Merchandising.
Die Kinder stehen auf den Schatz. Und mit diesem uralten Filmzitat, das euch einen klaren Hinweis darauf gibt, dass wir teilweise die 30 schon überschritten haben, verabschieden wir euch in einen neuen Monat und wir hören uns hoffentlich nächsten Monat zur 8. Folge wieder. Denkt immer daran, liebe Blood Bowl Community, die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viel von dir wieder aufsteht.
Macht's gut.
Ahoi.
Gute Zeit.